Werbung.
Machen wir beide jetzt eine kleine Finanzguru-Pause?
Sehr gerne, Andreas, wenn du willst. Du bist ja mittlerweile Fan.
Ja, ich sag mal so, ich find's praktisch. Ich mag's nicht, wenn sich Abos einfach automatisch verlängern. Finanzen sollten sich wie von selbst erledigen. Also in meinem Sinne. Ich möchte immer einfach alles verfolgen und verstehen können. Das spart dann Zeit, die ich einfach nicht habe.
Ja, das verstehe ich. Und dann erkläre ich das jetzt am besten mal für alle, die davon noch nichts mitbekommen haben.
Ja, leg mal los, Kai.
Also, mit Finanzguru erhält jeder oder jede einen perfekten Überblick über die eigenen Finanzen. Alle Konten sind verbunden, egal ob Girokonto, Kreditkarte oder Depot. Alle Einnahmen und Ausgaben werden mit Finanzguru automatisch kategorisiert und übersichtlich in der App aufbereitet. Und mit Finanzguru Plus bekommt ihr für 2,99 Euro pro Monat Zugang zu weiteren tiefergehenden Analysen eures Kaufverhaltens. Zum Beispiel detaillierte Budgetanalysen und personalisierte Finanztipps. Einmal ein Konto verbunden, zeigt euch die App alle Verträge übersichtlich an. Überflüssige Verträge können sogar via Fingertipp gekündigt werden. Und zwar rechtssicher.
Du erzählst das sehr schön, Kai.
Wunderbar. Also App downloaden, Konto verknüpfen, auf dem Homescreen auf Profil klicken, oben rechts, und den Gutscheincode eingeben.
Ah, gibt es wirklich schon wieder Gutscheine?
Ja, natürlich. Alle Bobcast-Fans bekommen Finanzguru Plus 3 Monate kostenlos. Mit dem Code Bobcast, alles groß geschrieben. Und normalerweise gibt's das nur 7 Tage kostenfrei.
Toll.
Also, klickt jetzt alle auf finanzguru.de oder holt euch die App direkt in eurem App Store. Eine Verlinkung dorthin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge.
Werbung Ende.
Das ist der Podcast mit Patrick und Andreas Frisch. Das ist der Podcast mit Patrick und Andreas Frisch. Archimede Fürst.
Seid gegrüßt, wir sind's, der, der sich im Morgenlicht im Fjord tümmelt und der, der mit den Streichhölzern zündelt. Willkommen im Podcast. Hallo Andreas, schönen guten Tag.
Grüß dich Kai, hi, hallo.
So, heute die gefährlichen Fässer. Weiter geht's in der Crimebuster-Ära. Und ein Ziel war da ja, haben wir ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, eben so ein bisschen erwachsene Themen zu finden, die auch mehr mit so der Erlebniswelt der jugendlichen Zielgruppe zu tun haben. Mhm. Umweltschutz taucht hier dann ja auch auf. Trotzdem sehr spannend, spektakulär teilweise, oder? Wie findest du die?
Kaum Mystery, also überhaupt keine Mystery. Autos, Musik, Filme, typisches Merkmal für die Crimebuster. Mehr Action, mehr Härte, Bomben explodieren, der eine oder andere Tote taucht auf. Hier wird zum Beispiel ein Zeuge umgebracht. Das Ganze bekommt jetzt eine erwachsenere Farbe und ich finde die Folge gut. Kurze Facts dazu, im Original Rough Stuff, ja, auch ein ganz guter Titel, kurz und knapp wie auch bei der Folge zuvor, beim giftigen Gockel, Murder to Go, von G.H. Stone, und das ist eigentlich Gail Linz, das ist die Ehefrau von Dennis Linz, nämlich von William Arden, das ist ja auch ein Pseudonym. Und die hat insgesamt 4 Bücher für die 3 Fragezeichen geschrieben. Musikpiraten noch, Computerviren und High Strung. Das ist dann später in dieser Top Secret Edition erschienen unter dem Titel Unter Hochspannung. Was ich ganz interessant fand, ich habe herausgefunden, dass diese Gail Linz ein paar Jahre lang für den amerikanischen Geheimdienst gearbeitet haben soll.
Okay.
Und bei der Story soll es angeblich eine Inspiration gegeben haben, und zwar angeblich soll sich ein Cousin von Linz während einer Rucksacktour durch die Berge in eine indigene Amerikanerin verliebt haben. Und daraus hat sie dann den Plot rund um Rough Stuff gebastelt. Hörspiel ist veröffentlicht am 19.03.1990.
Also viel zu entdecken hier. Ich fand übrigens auch sehr schön, wieder ähnlich wie beim letzten Mal, euer Spiel. Sehr lebendig. Viele kleine Impro-Stellen hier und da. Kommen wir bestimmt auch nochmal zurück.
Ja, auf jeden Fall, obwohl es eigentlich, finde ich, ja hochdramatisch ist und gleich am Anfang wird es dann doch alles dann ein bisschen albern auch wieder. Ne? Also wir versuchen ein bisschen den Horror und den Schock dieses Flugzeugabsturz zu überspielen. Aber da werden wir ja gleich reinhören.
Genau, richtig. Justus hat ein paar Knallersätze. Ich sage nur Stichwort Popcorn, Diät, all das knüpfen wir uns noch mal vor. Jetzt lese ich aber erstmal den Klappentext. Die drei Detektive und Bobs Vater stürzen mit dem Flugzeug ab, mitten in ein Tal voller Geheimnisse und Gefahren. Merkwürdige, von Dämonen besessene Indianer tun rätselhafte Dinge und dann stellt jemand den drei Fragezeichen eine tödliche Falle. Ja, und da fiel auch schon das Stichwort.
Die Dämonen in den Eingeweiden.
Da war es
ja. Das triggert mich sofort.
Okay, ja. mich als alten Flugphobiker triggert natürlich sofort dieser ganze Einstieg, dieser Flugzeugabsturz.
Ja, ich meine, wir haben es ja vor kurzem, als wir unseren Bobcast jetzt live performt haben, wir hatten ja Schwierigkeiten, weil ganz Süddeutschland stand unter Wasser. Wir mussten ja irgendwie wieder nach oben in den Norden kommen und dann stand ja kurz zur Debatte, dass wir mit dem Flugzeug fliegen und zwar wirklich nur eine kurze Strecke und dann fiel einfach nur ein Name, wir fliegen mit einer Cessna und du bekamst dann schon Gänsehaut. Warum, schon. Kai, erzähl doch mal.
Also ich bin tatsächlich nicht so entspannt im Flugzeug, wobei sich das Gott sei Dank gelegt hat. Es war ja auch die große Ironie, als ich dann nach Norwegen quasi umgesiedelt war, ausgewandert und auch permanent am Hin- und Herfliegen war und immer mit dieser blöden Flugangst zu tun hatte.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich habe das manchmal auch ein bisschen, ja.
Es fing, glaube ich, tatsächlich an, als ich auf dem Rückflug von Australien damals war. Das war relativ kurz nach dem 11. September und man alle sich unwohl fühlt und man immer dachte, das ist doch der absolute Wahnsinn, hier in diesen Röhren rumzufliegen.
Ja, total.
Absolut. Und das ist bisschen schwierig, deswegen finde ich auch so Flugzeugabstürze in der Fiktion dann immer auch so ein bisschen extra aufregend. Es gibt ja da diesen Alive, ne? Den gibt es ja eine alte und eine neue Fassung, auch auf Netflix mittlerweile. Das kann ich mir wirklich
nicht angucken. Wo sie da in Chile in den Anden, ich glaube in Chile in den Anden landen. Habe ich geliebt solche Filme, aber du hast vollkommen recht, nachdem man so ein bisschen öfter auffliegt und sich nicht mehr so wohlfühlt, hat man auf solche Filme gar nicht mehr so viel Lust.
Nee, also
ich persönlich.
Ja. Es geht mir auch so. Und ein schöner Nebeneffekt aber auch vom Bobcast ist, dass ich tatsächlich über den Bobcast in Kontakt kam mit einem Lufthansa-Kapitän, Stefan. Mhm. Liebe Grüße an dieser Stelle. Der ist ein großer Fan von uns. Der hört uns oft. Und mit dem mich immer so ein bisschen ausgetauscht habe, habe mich auch mal mit ihm getroffen, als wir hier in Oslo waren und haben Kaffee getrunken. Und den habe ich mal so richtig gelöchert. Was bedeutet das, wenn dieses Geräusch kommt? Was ist das und das? Und der konnte das super erklären.
Und das nimmt dir deine Angst.
Das hilft, wenn ich weiß, was das jetzt alles irgendwie ist. Und ich habe ihn auch mal nach diesem ewigen Turbulenzen-Thema gefragt. Wie kritisch sind denn nun Turbulenzen für euch da vorne? Und er sagt, eigentlich überhaupt nicht, es sei denn, wir haben den Kaffee unsicher stehen, der wird dann verschüttet, aber wir haben immer die Kontrolle, da kann nichts schiefgehen und so Sachen, die helfen dann tatsächlich.
Und was natürlich auch hilft, ist Konfrontationstherapie, das heißt, also wenn man Angst hat, dann darf man nicht das Flugzeug meiden, sondern man sollte wirklich fliegen, dann geht die Angst weg,
genau, im besten Fall. Das, und es gibt ja auch tolle Therapien da, man kann ja so Seminare machen und so, also da gibt's schon viele Möglichkeiten.
All aber was das, macht man nun jetzt genau hier, was hier passiert, wenn plötzlich der Motor der Cessna ausfällt und später erfahren wir natürlich, das Flugzeug wurde sabotiert. Ja. Was macht man dann? Aber da können wir ja gleich mal reinhören, wie die drei Fragezeichen zusammen mit Bobs Vater damit umgehen.
Wir hören jetzt einfach mal rein in diesen Anfang, genau, und schauen mal, wie sich das anfühlt.
Ja, was war das?
Ich weiß nicht, es knallte irgendwie.
Dad, was ist los?
Der Motor ist ausgegangen.
Die Stromversorgung ist ausgefallen, total. Wir müssen schnellstens runter zur Landung, bevor wir abschmieren. Mayday, hier Cessna November 3638, Papa. Motor ausgefallen, versuchen Landung. Position ist...
Was ist denn, Dad? Warum sprichst du nicht weiter?
Weil das nichts bringt.
Wir sind ohne Strom, Bob. Und damit auch ohne Funkverbindung. Niemand hört uns.
Wir haben aber für den Notfall einen Leitstrahlsender.
Noch sind wir nicht abgestürzt. Hoffen wir, dass wir eine Notlandung schaffen.
Leg die Sicherheitsgurte an. Da vorne ist eine ausgedehnte Grasfläche. Da gehen wir runter.
Ja, machen wir.
Runter mit den Köpfen. Umklammert eure Knie. Oh mein Gott.
Dad!
Du auch, Bob. Komm, spiel nicht den Helden. Kopf runter. Achtung. Es geht los. Festhalten.
Verflixt die Maschine.
Das Flugzeug prallte auf. Es bebte, knirschte, krachte. Er machte noch einen Hopser, aber es hob nicht noch einmal ab. Dafür schoss es nun auf dem Boden dahin wie eine Kanonenkugel und rasierte Bäume und Büsche ab, bis es endlich zum Stehen kam.
Ja, wunderbar. Ich finde, die Sounds sind nicht immer so auf den Punkt. Es gibt aber eine tolle, dramatische, symphonische Musik da. Wasteland ja. Nummer 2 heißt das Stück. Das fand ich krass. Das habe ich noch keine Paste dann irgendwie. Und dann aber merkwürdig, ne, weil dann geht es so von Todespanik, wird es sehr entspannt plötzlich alles irgendwie.
Ja, und dann auch noch der Satz von Bob, die Landung war super, Dad. Ja. Also das hätte ich ja eigentlich ein bisschen ironischer sprechen können, denn so toll war die Landung ja nun nicht. Ja, aber hier wird jetzt schon der Ton vorgegeben für diese Folge. Alles wird ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Ist ja alles nicht so schlimm, lacht ein bisschen über blöde Witze. Und Justus hat permanent Hunger. Und wir improvisieren auch wieder ein bisschen mehr bei der Folge, obwohl wir uns schon an den Text halten, aber wir umspielen die Sätze teilweise oder sprechen sie jetzt nicht so, wie man sie eigentlich betonen müsste. Und deswegen entsteht so ein hysterischer Humor, muss ich sagen. Immer so ein bisschen daneben, aber unterhaltsam.
Und vielleicht ist es auch wie so eine Art Coping-Mechanismus. Ne? Man hat quasi einen Flugzeugabsturz überlebt und ist jetzt mal so ein bisschen extra albern. Das kann ja auch sein, dass man
sozusagen das kompensiert. Ja, aber würdest du machen beim Flugzeugabsturz dann gleich, ich habe aber Hunger. Ich weiß nicht, dann würde man doch erstmal 10 Minuten gar nichts sagen und würde sagen, es ist nicht zu fassen. Wir sind gerade abgestürzt und haben überlebt. Klar. Aber gut, es ist ein Hörspiel. Wir haben nicht so viel Zeit, es muss weitergehen.
Es muss weitergehen, genau. Und es geht ja dann, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht, um gefährliche Fässer. Und ich finde, wir sollten jetzt auch mal einen Blick auf das Cover werfen zu dieser Folge. Und damit habe ich einen unfassbar eleganten Übergang gebaut.
Ich liebe deine Übergänge,
Ja, und dazu haben wir heute einen richtig interessanten Gast, den hören wir dazu. Ach. So, und wir wollen uns das Cover heute genauer angucken. Und zwar nicht nur das Cover zu dieser Folge, zu den gefährlichen Fässern, sondern auch generell die Cover von iGarage. Und hier ist er jetzt also, unser Gast dazu. Wir haben einen absoluten Experten zum Thema, den Nachlassverwalter von iGarage, Matthias Bogutzki. Hallo Matthias und willkommen im Bobcast.
Grüß dich Matthias, hi.
Hallo Kai, hallo Andreas, ich freue mich sehr, bei euch zu Gast sein zu dürfen.
Und wir freuen uns schon, dass wir heute richtig mal auch in das Thema iGarage einsteigen. Aber jetzt müssen wir natürlich ein paar Worte zu diesem Cover auch verlieren, zu den gefährlichen Fässern. Wie findet ihr das? Wir können ja mal anfangen. Auch Andreas, du, wie findest du das Cover? Funktioniert es? Ist es gut?
Ja, ich finde es gut. Ich finde es sehr gut. Man fragt sich ja, okay, wer ist denn das? Wir wissen dann nachher, okay, das kann wahrscheinlich nur Nan Caro sein, der Mann mit den weißen Hosen. Stimmig, auf jeden Fall. Ich finde es gut, das Cover.
Ja, mir gefällt es auch, aber wir müssen vielleicht wirklich gleich mal Matthias dazu befragen. Also du kennst dich ja nun wirklich aus, wie diese Cover auch entstanden sind. In diesem Fall, was kannst du dazu erzählen? Weißt du, wie das da zustande kam? Was sind das für Motive, die sie hier verwendet hat?
Man muss vielleicht ganz vorab sagen, iGarage hat ja nicht nur das Cover gemalt, sondern auch im Vorfeld sogenannte Entwürfe, Briefmarken gezeichnet. So meistens 3, 4, manchmal auch 6, 7. Und in dieser Folge waren es tatsächlich dann 5 Stück und alle 5 hatten ein Fass in der Mitte. Die Fässer haben sich unterschieden.
Ah, okay.
In 2 Fässern ist da Dampf rausgekommen, in anderen 2 Fässern hat da irgendwas runtergetropft. In einer Höhle waren 3, 4, 5 Fässer zu sehen und die Entwurfszeichnung, die auch später es geworden ist und es aufs Buch und aufs Cover geschafft hat, auf dem Hörspiel, ist eben das, was wir kennen, dieses große Fass, gelbes Fass mit einem schwarzen Totenkopf und dieser Gestalt, die wir nicht kennen, nur eine weiße Hose sehen, die da so ganz lässig auf diesem Fass steht.
Ah, ja,
an
genau.
Sich muss man schon sagen, ist das ein ganz klassisches iGarage-Cover. Ich glaube, Kai hat es auch in einem anderen Podcast erwähnt, sie zoomt ja oft so an die Bilder ran, dass man wirklich nur ein einzelnes Motiv sieht und in dem Fall ist das fast sehr dominant im Bild. Aber man denkt sich schon, wer ist diese Person, die da steht und wieso steht die so ganz lässig und warum die weiße Farbe? Das ist ja alles durchdacht. Und es gibt nicht wenige Cover, wo tatsächlich irgendwie eine echte Vorlage existierte. Und bei dieser Folge ist das der Fall. Und ich habe vor wenigen Jahren per Zufall, ich habe eigentlich einen Brief gesucht. Und in dieser Suche, man muss sich vorstellen, der Nachlass, das sind ganz viele Briefe, Rechnungen, Fotos, Dias und natürlich etliche Illustrationen, finde ich ein Foto. Und auf diesem Foto sehe ich was? Ein Mann, ganz in weiß angezogen, der genau die gleiche Haltung hat wie auf diesem Cover. Auch das Fass ist sogar gelb, nur es fehlt der Totenkopf. Im Hintergrund sieht man noch zwei, drei so Passanten, die vorbeilaufen. Und aufgenommen ist das Ganze in der Fußgängerzone in Stuttgart im Rahmen einer Anti-AKW-Demo.
Ach, das ist ja interessant. Okay.
Ja, die Folge ist ja Ende der 80er rausgekommen in den USA. Und das war natürlich die Zeit, die ganze Friedensbewegung, die Anti-AKW-Bewegung, das war ja auch hier in Stuttgart ein Hotspot. Und Aigrasch war da auch mit dabei in den Anfängen. Und dieses Foto hat sie Jahre später quasi benutzt für die Vorlage, um dieses Drei-Fragezeichen-Cover für die gefährlichen Fässer zu benutzen.
Und was ich ja gut finde, es ist eben wirklich nicht so konkret, was du gerade gesagt hast. Also man hätte natürlich jetzt da eben Gift hätte sehen können, was aus dem Fass rausläuft und das eben wirklich noch ein bisschen deutlicher zu machen. Aber so ist es auch ein Geheimnis. Was ist denn nun in dem Fass? Und das ist auch gerade durch diesen Fuß, ist das wie so ein Statement. Ne? Und der Bösewicht hat eine weiße Weste, weiße Hose, was ich gut finde. Ja, das ist gut.
Und die anderen Entwürfe, die abgelehnt worden sind, ich finde die auch nicht so ideal, weil es zeigt schon zu viel aus, dass da irgendwas Gefährliches drin sein muss. Wenn man als Leser und Leserin sich das erstmal anschaut, da könnten ja genauso Knochen feststecken von einem Mafia-Opfer, das da in Säure zersetzt wird und der Mafiosi freut sich. Ja.
Ja, klar.
Und so ist es einfach so ein, es fängt ja schon quasi wie so ein Rätsel an. Und ich habe mal, André Marx hat es ganz schön formuliert im Rahmen einer Ausstellung, er mag viele dieser Cover, weil im Prinzip, man muss nicht mal die erste Seite im Buch gelesen haben und schon fängt die Spannung an, weil Aigrasch ganz, ganz viel Platz gelassen hatte bei ihren Covern, damit sich die Leserinnen und Leser schon mal die ersten Gedanken machen, was könnte sich dahinter verstecken?
Ja, und das ist vor allem ja auch, merkt man ja immer, haben wir ja auch hier im Bobcast schon besprochen, wenn man sich dann quasi die Cover der ausländischen Ausgaben mal anguckt oder auch der amerikanischen Ausgaben, die teilweise völlig andere Richtungen einschlagen. Weißt du, ob sie sich die auch angeguckt hat? Hat sie sich da inspirieren lassen von oder ist quasi mit Absicht einen anderen Weg gegangen?
Der Kosmos Verlag hat unten im Keller in Stuttgart ein ganz großes Archiv. Ich hatte auch schon das Glück, zwei, dreimal dort zu sein. Ist natürlich wunderbar, weil da alle Lizenzausgaben da sind und man könnte sich die anschauen, aber das hat sie selten gemacht. Sie hat für viele, viele Folgen nicht die Originale sich anschauen wollen oder müssen. Ihr reichte dann einfach ein Manuskript oder die Übersetzung von Lore Puschott und hat sich dann ihre eigenen Gedanken gemacht. Und deshalb war sie eigentlich tatsächlich gar nicht so großartig auf die Originale aus und man muss auch ganz ehrlich sagen, Hector Garrido, ihr US-Kollege für die Crimebusters, war jetzt nicht die perfekte Wahl, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Die Covers sind relativ, aus meiner Sicht, langweilig. Die sollen zwar irgendwie so ganz viel Dynamik und Gefahr ausstrahlen, aber wenn man sich anschaut, wie das Originalcover aussieht, da ist ja überhaupt die Szene auf dem US-Cover, die kommt ja bei uns im Hörspiel, im deutschen Hörspiel gar nicht vor.
Das ist, da klettern sie so einen kleinen Abhang hoch, oder? Ist das richtig, genau. Ja, genau.
Die versuchen dann quasi hochzuklettern, irgendwie in das Tal oder wie auch immer. Und dann, das wirkt so ganz, ganz, sorry, ganz billig. Und überhaupt, wenn man sich anschaut.
Ja, austauschbar Justus, eigentlich auch, ne?
Ja, aber Justus hängt da an diesem Ast und droht runterzufallen. Aber der andere Detektiv ist ungefähr einen Meter drunter und steht da und schaut ihn an. Selbst wenn Justus einen Meter runterfällt, da passiert gar nichts. Das ist sehr, sehr seltsam, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.
Du hast sie gerade schon erwähnt, Eleonore Puschert, wo es teilweise auch eine Beziehung zu Aigrasch gab, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Das ist richtig. Eleonore Puschert war nur ein bisschen älter als Aigrasch und sie, aber auch viele andere im Verlag, die waren eigentlich auch befreundet. Also Irmela Brender ist die Lektorin, die auch die Serie nach Deutschland geholt hatte für den Kosmos Verlag. Die war auch ein paar Jahre älter. Da gab es noch andere Damen. Das waren alles so Mitte, Ende 20er und es war wirklich sehr, sehr familiär. Und Robcast hat auch Heike Diener-Körting das mal erwähnt. Das auch früher im Label Europa war das auch, ging es familiärer zu vielleicht. Und es waren so 70er, 80er. Das hört man ganz häufig, dass die wirklich auch privat viel miteinander unternommen haben und Lore Puschert und Aigrasch auch. in dem Fall.
Stimmt es denn eigentlich, dass die Mutter von André Minninger, also Apollonia Minninger, dass die auch mit Eiger Rasch befreundet war?
Die waren in der Tat befreundet, denn André Minninger hat ja Eiger Rasch kontaktiert, wie später auch André Marx. Die hatten ja natürlich Interesse, sie kennenzulernen. Sie waren ja auch Fans und wollten auch ins Gespräch kommen, insbesondere ob vielleicht da was möglich ist für die eigenen Bücher. Und folglich können wir hier ganz klar konstatieren, André Minninger und Eiger Rasch hatten ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Und darauf basierend hatte auch Eiger Rasch mit seiner Mutter viel zu tun. Ich kann mich gut erinnern, diverse Briefe und abendliche Telefonate. Also die beiden haben sich tatsächlich sehr gut verstanden.
Man merkt schon, du bist wirklich total im Thema drin und wir müssen auch nochmal genauer einsteigen, wie eigentlich dein Bezug zu ihr ist, was du mit ihr alles erlebt hast und wie du jetzt auch als Nachlassverwalter arbeitest. Wir wollen mit dir natürlich aber auch ein bisschen diese Folge besprechen. Magst du die denn, die gefährlichen Fässer? Ist das eine Folge von dir, die du öfter auch mal hörst, also das Hörspiel jetzt?
Ich muss zugeben, ich habe viele Jahre Pause gehabt. Ich höre gern die alten Folgen, die Klassiker und ich sage es mal ganz vorsichtig, die gefährlichen Fässer gehören nicht dazu. Gleichzeitig ist es eine...
Was? Kommt ja gleich der Schamane in mir hoch.
Du musst auch mehrere Meinungen zulassen, Schamane Fröhlich hier.
Aber man muss auch sagen, wenn man ganz ehrlich ist, das Cover gehört zu den Bildern auch, die schon sehr, sehr viel verraten. Viele Cover von Eiger Rasch, habe ich ja vorhin gesagt, die sollen ja eigentlich das Gegenteil bewirken. Man soll sich die Fragen stellen. In dem Fall, wo man es ganz genau nimmt, sind die gefährlichen Fässer ein Bild, das aber auch das Lektorat sich gewünscht hatte offensichtlich und auch abgesegnet hatte, wo schon alles verraten ist. Das sind Fässer, die sind gefährlich und die machen nachher halt quasi das ganze Indianerdorf krank. Das ist selten bei den drei Fragezeichen, dass da so ein Spoiler bereits gleich zu Beginn, auch der Titel ist ja so gewählt, dass eigentlich schon klar ist, ja, wie das eigentlich enden wird. Das sind die Fässer und die sind sehr gefährlich.
Ähnlich wie beim heimlichen Hehler, da weiß man dann auch, um was es dann irgendwann geht. Aber wollen wir nicht nochmal ins Hörspiel reinhören?
Genau.
Na, was rufst du denn so?
Das ist ein Flugzeug, es fliegt ganz niedrig.
Ausgerechnet jetzt, wo wir im Wald sind.
Ach, na, vielleicht sehen sie unser SOS-Zeichen.
Ja, und wenn sie uns schon nicht rausholen, könnten sie ein paar saftige Steaks und Pommes abwerfen.
Das würde deine Diät vollkommen durcheinander bringen.
Im Diätplan steht, in akuten Notfällen sind Abweichungen das Gebot der Stunde. Würdet ihr euch wieder beruhigen? Das Flugzeug ist weg. Und ich glaube nicht, dass man uns bemerkt hat.
Könnt ihr etwas leiser sein?
So, ja, hier eine schöne Stelle, die ich mal ausgewählt habe, weil ich da eine Vermutung habe, Andreas, und du musst mal sagen, ob das stimmt. Vielleicht erinnerst du dich da ja auch an was. Ich finde, ihr spielt hier eigentlich alle zu laut. Und meine Vermutung ist, es gab eine Regieanweisung, ja, da kommt dieses Flugzeug, das fliegt niedrig drüber und ihr müsst gegen diesen Fluglärm anschreien. Der eigentliche Soundeffekt ist aber ganz leise, beziehungsweise gleich am Anfang vorbei und ihr redet aber trotzdem noch einer unheimlichen Lautstärke.
Die Szene ging los und der Text steht da gar nicht drin. Also was rufst du denn so? Und auch dieses Hallo von Peter, das steht überhaupt nicht im Manuskript drin. Da haben wir in der Tat wirklich improvisiert und das merkt man dann auch, weil wir uns unglücklich überlappen. Das ist dann eigentlich immer recht verräterisch. Und das haben wir bei der Folge auch relativ oft gemacht. Wurde auch ganz viel auch wieder rausgeschnitten, weil es einfach zu viel war und dann auch nicht mehr so gut war. Das Flugzeug fliegt und Jens war wahrscheinlich auch ein bisschen weiter weg vom Mikrofon. Stimmt, merkst du dann auch noch bei den Lachern, die dann später kommen, auch nach dem Satz von Justus, in akuten Notfällen sind Abweichungen das Gebot der Stunde. Das passt dann aber doch irgendwie, weil Justus sie dann wieder zurechtstaucht und sagt, nun beruhigt euch mal wieder, weil diese hysterischen Lacher am Anfang sind natürlich extrem. Aber man darf ja nicht vergessen, die sind hungrig, die sind wahrscheinlich jetzt auch unterzuckert und dann passt es auch wieder. Aber viele Sachen haben wir definitiv uns einfallen lassen.
Die drei Fragezeichen entdecken ja dann jemand im Gebüsch, der sich dann entpuppt als ein Indianer auf dieser Insel, der Sonnenstrahl, der am Morgen das Laub rot färbt. Das ist Daniel und den hören wir uns jetzt auch mal an.
Ich heiße Daniel Grayleaf. Mein indianischer Name ist Kumtasewa. Das heißt so viel wie der Sonnenstrahl, der morgen das Laub rot färbt.
Dieser kräftige Bursche, der dich endlich losgelassen hat, heißt Peter Shaw. Das ist Bob Andrews. Ja. Und ich bin Justus Jonas. Freut uns, dass du jetzt mit uns redest.
Sag mal, gibt es hier irgendwo ein Telefon?
Tut mir leid, wir haben keins.
Könntest du uns dann vielleicht zur nächsten Forststation bringen?
Wer sind diese Fremden?
Onkel, das sind die Jungen, von denen ich dir erzählt habe.
Du hast doch nicht mit ihnen gesprochen.
Im Wald nicht, nein.
Gut.
Entschuldige, das ist Amos Turner, der Headman.
Ja, Daniel, das ist Gosta Lipto. Das ist übrigens der Sohn von Manfred Lipto, der in der Folge auch einen dieser Gangster spricht. Ich finde, Gosta macht das wirklich sehr gut, richtig toll. Klingt so ein bisschen wie der junge Patrick Bach, finde ich, so aus Silas oder Patrick Holborn. Der soll aber laut Deckblatt, das steht hier auch drauf, das hat Francis nämlich raufgeschrieben, 13 Jahre alt sein. Und Gosta ist auch zur Zeit der Aufnahmen 13 Jahre alt, ist aber eigentlich viel zu jung besetzt. Denn später wird im Hörspiel ja noch erwähnt, dass der Auto fährt. Mhm. Und auch diese Namen, diese indianischen Namen, die dann im Laufe der Zeit auftauchen, Taster Omhen und Kumtasewa, die tauchen im Buch nicht auf. Die sind alle von Francis erfunden worden. Ich habe da mal geguckt, weil die klingen ja wirklich toll. Mhm. Wo hat sich Francis da bedient? Ich habe aber nichts finden können. Hast du da irgendeine Ahnung, Matthias, ob es da eine Vorlage gibt oder aus welchem Pool er sich da bedient hat?
Nee, in der Tat, ich konnte auch dazu nichts finden. Also die Namen gehen ganz klar nicht irgendwie auf Eigerasch zurück oder sie hat auch da keinen großen Einfluss gehabt, obwohl sie immer wieder auch beim Titel, bei der Titelfindung involviert war, aber nicht inhaltlich, was die Folgen angeht. Mhm. Interessanterweise, der Kollege Hanno Ring vom DTV-Verlag, der hat ja auch zum Beispiel einen Indianer hier aufs Cover gesetzt. Das ist noch vielleicht ein stärkerer Bezug. Aber nein, bei Aigrash und die Namen, da hat sie gar nichts damit zu tun gehabt.
Nee, das würde sich ja eigentlich eher auf Francis beziehen, ja klar. Mhm.
Wo wir schon mal bei Namen sind, ich finde ja, dass wirklich auch der Name Aigrash sehr speziell ist. Weißt du was über die Herkunft des Namens?
Das ist in der Tat ein super seltener Name. Aigrash als Name existiert, ist, glaube ich, ich habe ihn heute Morgen gegoogelt, das ist je nach Jahr irgendwie auf Platz 1400 in Deutschland, manchmal ist es Platz 700, also schon sehr, sehr seltener Mädchenname, klarer
ja,
Fall.
Total schön.
Und ja. Aigrash ist ja geboren 1941, war natürlich eine schwierige Zeit und als man versucht hatte, die kleine Aiga vor ein paar Tagen geboren hier anzumelden, bei der Stadt Stuttgart, wurde erstmal der Name abgelehnt. Warum? Naja, 1941, der Name war nicht deutsch genug. Hm. So, also ist dann nach ein paar Tagen Lillo Rasch-Nägele, die Mutter von Eiger, nochmal zurück ins Rathaus und hat folgendes Buch hingeknallt. Der Epos 13 Linden von Friedrich Wilhelm Weber aus dem Jahr 1878. Und da ist eine Figur, eine Magd.
Ach, da taucht der Name auf.
Namens Eiger. Und dann hat die Mutter gesagt, schaut mal her, das ist ein deutscher Autor, deutscher Verlag, deutsches Buch, ich möchte hier, dass dieser Name eingetragen wird. Und dann wurde basierend auf diesem Buch das akzeptiert.
Okay. Das ist ja toll.
Ja, super. Und sie hat ja dann auch relativ schnell einen Weg eingeschlagen, der sich mit dem Thema Kunst, Malerei, Illustrationen, Design beschäftigt hat. Mhm. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie sie auf diese Spur gekommen ist? Wie ist ihr Weg als Zeichnerin, als Malerin verlaufen?
Als sie klein war und auch später als Jugendliche hatte sie ein Ziel. Auf gar keinen Fall Malerin oder Illustratorin. Warum? Weil das ihre Mutter bereits gemacht hatte und auch ihr Großvater. Lillo Rasch-Nägele und Karl Alfons Nägele konnten davon auch leben. Es waren keine irgendwie Hobbyzeichner oder Hobbymaler. Und sie wollte diese Fußstapfen quasi, die sehr groß waren. Beide waren erfolgreich, insbesondere Lillo Rasch-Nägele als Frau damals relativ ungewöhnlich. Und sie wollte eigentlich schreiben. Sie wollte Bücher schreiben, für die Zeitung schreiben.
Ah, okay.
Hat aber nicht sollen sein. Denn im Jahr 1961 hat sie gerade mal ein Semester an der Uni Tübingen studiert, hat ihr damaliger Ehemann beschlossen, sie muss Geld verdienen. Und er wollte studieren plötzlich. Das ist auch sehr ungewöhnlich gewesen. Und das heißt, er hat sich immatrikuliert und ein Garage musste Geld verdienen. Ja, was soll eine junge Dame, die gerade mal ein Jahr nach dem Abi fertig war, keine Ausbildung, kein Studium fertig. Sie hat einfach das zu Geld gemacht, was sie konnte, von klein auf, nämlich zeichnen.
Und von klein auf ist ein tolles Stichwort. Du hast uns ja was Großartiges mitgebracht, nämlich ein paar Audioausschnitte aus einem Interview, was du, glaube ich, mit einem Kollegen von Rocky Beach, Sven Hamann, vor einigen Jahren mal mit Aigrash geführt hast, wo sie auch über diese Anfänge erzählt, wie früh sie schon zu diesem Thema kamen. Das heißt, wir können jetzt mal wirklich ihre Stimme hören.
Ah, toll.
Es gab in der Zeit, in der ich geboren wurde, keine Spielsachen. 41. Als Baby brauchst du ja noch nichts. Aber dann im Alter von 1, 2, 3, da hättest du schon gern was. Und wenn meine Mutter ihre Ruhe haben wollte, dann hat sie mir ihre Palette gegeben, hat sich selber eine neue Palette gemacht mit frischen Farben, hat mir die Palette gegeben und einen Pinsel und ein Blatt Papier und ein Glas Wasser mir gezeigt, wie man den Pinsel hält. Hm. Das ist toll, wenn man das im Alter von 2,5 schon weiß, wie man den Pinsel halten muss. Und dann durfte ich loslegen. Und ich habe damals, das weiß ich noch, Figuren gemalt. Kartoffelköpfe, Kartoffelbäuche und dann diese krakeligen Füße. Ich habe keine Arme gemalt und meine Eltern haben sich große Sorgen gemacht, ob ich eine Kontaktschwäche habe, weil ich die Arme weggelassen habe. Haben also um mich rumgestanden und gesagt, das Kind malt keine Arme, wird es womöglich autistisch oder so ähnlich. Das weiß ich als Kind natürlich nicht mehr. Haben sie sich besorgt. Die Entwicklung verlief aber trotzdem, dann kennst du nochmal. Das war eigentlich die Beschäftigung in dem Moment, wo es darum ging, dass das Kind isst und schläft und wächst. Die anderen Zeiten musste ich halt malen.
Ja, das finde ich sehr schön, dass die Eltern sich Sorgen machen, dass da vielleicht ein Autismus vorliegt, weil sie keine Arme gemalt hat. Aber so war sie vom Typ her nicht, ne? Also sie wirkt ja sehr, sehr lebensfroh, offen und zugänglich.
Ich habe sie auch mal kennengelernt. Ich weiß noch ganz genau, ich habe sie 1981, waren wir bei ihr in Stuttgart.
Ja.
Es war außerhalb von Stuttgart. Matthias, weißt du noch mal genau, wo das war, wo ihr Garten war?
Das war ganz genau der Wispelwald. Das ist quasi zwischen Tübingen und Stuttgart, südlich von Stuttgart, Richtung Tübingen.
Genau, und da waren wir eingeladen, das muss so 1981 gewesen sein und ich war unglaublich beeindruckt von diesem großen Garten und da hat sie uns dann empfangen und sich um uns gekümmert und Getränke verteilt und es war wirklich richtig toll. Ich glaube, die ganze Riege vom Kosmos Verlag war dabei und es war aber, glaube ich, so eine Art Preisausschreiben. Ich kann mich nicht mehr richtig dran erinnern. Weißt du da genaueres, was das eigentlich überhaupt für eine Zusammenkunft war, Matthias?
Der Sohn vom Verlagschef, Fritz Keller, hat die Frank-Kosmos-Krimi-Club-Zeitung ins Leben gerufen.
Bei der 10.
Ausgabe 1981 durfte man Cover einreichen. Und es haben sich fast 1000 Kinder aus ganz Deutschland gemeldet und auch wirklich postalisch.
Ah, jetzt erinnere ich mich. Ja.
Die Bilder nachgezeichnet. Und von diesen fast 1000 Einreichungen wurden 7 eingeladen. Einige wurden mit der Bahn, einige sogar mit dem Flugzeug nach Stuttgart geflogen. Und Algrasch machte eine große Fete draus. Der Verlag war da, die Presse war da und die Kinder wurden beschenkt.
Genau. Da gibt's sogar noch ein Foto von mir, das müssen wir unglaublich unbedingt mal verlinken, das ist ganz interessant.
Und in der Tat, Andreas Fröhlich war der Superstar. Ja, der kleine Andreas Fröhlich, der auch genauso alt wie die Kinder damals zum Teil, manche jünger, manche älter.
Ja, ich war 16 Jahre alt, aber Olli war doch auch dabei und Jens, oder? Oder war ich da ganz alleine, kann ich mir nicht vorstellen.
Also laut dieser Zeichnung warst du der einzige Solo-Star von dem Sprecher.
Ach, ist ja witzig. Ah, okay.
Ja. Und Eiger ist alles andere als introvertiert, oder? Vom Typ her, wenn sie da so eine Fete schmeißt.
1981, da war sie schon komplett etabliert und ich sag mal voll im Saft. Sie hat 1963 den Weg geschafft und auch dann für den Kosmos Verlag gearbeitet. Man muss auch an dieser Stelle betonen, Lilo Rasch-Nägele, die eigentlich Malerin war, hat auch immer wieder für den Kosmos Verlag Mädchenliteratur illustriert. Und so ist quasi Eigrasch auch an den Verlag gekommen. Und zuerst durfte sie ebenso nur Mädchenkalender, Mädchenbücher illustrieren, bis dann tatsächlich hier die Fragezeichen ins Spiel kamen und sie dann Jochen Bartsch mehr oder weniger aus seinem Amt kickte.
Aber kannst du mal erzählen, wie das genau passiert ist? Also die Bilder, die Coverbilder der Bücher, das waren ja erstmal andere, das hast du gerade gesagt. Aber wie kam es denn dazu, dass sie plötzlich dieses Erbe übernommen hat?
Sie war ja oft im Verlag, vor allem wenn sie dann ihre Entwürfe oder die Reihenzeichnung abgeben musste. Das war ja alles nicht digital wie heute, sondern sie musste ja wirklich dort antanzen und sich dann mit dem Lektorat auseinandersetzen, wie gut die Bilder sind. Und dann sieht sie mit Irmela Brender, die damalige Lektorin, sieht sie auf dem Tisch diese 2 Bände, Gespensterschloss und Flüsternde Mumie von Jochen Bartsch. Und sie war großer Alfred Hitchcock-Fan, kannte alle Filme und sagt sich, meine Güte, was ist das hier für eine Wahnsinns-Weltmarke. Hitchcock war ja auch schon ein Superstar weltweit und den wollte sie unbedingt haben. Und Rolf Keller, der Verlagschef, war wenig begeistert, dass überhaupt eine Frau eine Jugendliteratur illustriert. Das war ja sehr ungewöhnlich für die 60er. Und hat das mal abgelehnt.
Ja. Und die Bücher haben sich damals, also bevor Eiger Rasch mit den Covern anfing, jetzt auch nicht so gut verkauft? Oder lief das gut? Oder wie kam es überhaupt dazu?
Also das ist ziemlich gut dokumentiert. Es gab zwar natürlich schon die zweite kleine Auflage vom Gespensterschloss, aber das ist auch quasi im Verkehr zwischen Verlag und Eiger Rasch hinterlegt, waren nicht besonders zufrieden, weil sie dachten, mit Hitchcock müsste man noch mehr Bücher verkaufen. Und Eiger Rasch war Ende 20 und relativ von sich überzeugt. Die war ja schon zu dem Zeitpunkt 6-7 Jahre freischaffende Illustratorin und meinte, naja, das liegt natürlich, weil Jochen Bartsch zwei einzelne Bücher hier abgibt, aber es gibt kein Buchkonzept. Und sie wollte unbedingt dann für den dritten Band Flucht des Rubins nicht nur ein neues Cover vorlegen, sondern auch mit dem Angebot, das ganze Layout zu entwerfen. Und sie hat gemeint, schon damals 1969, ich mache euch ein Layout, das ist unendlich nach außen hier, egal wie viele Folgen noch kommen werden, wie viele Titel im Buch, wie viele später Hörspiele, es ist unendlich dehnbar. Und so war es dann auch. Rolf Keller war aber noch nicht ganz überzeugt. Erstens, weil er sagte, schwarz bei Kinderbüchern, das gab es ja noch nicht und das ist viel zu gruselig.
Der schwarze Rand, den schwarzen Rand meinst du. Ja,
ganz genau, das ganze Layout. Und dann hat er rasch gesagt, naja, aber auf Schwarz kommen die Farben viel besser zur Geltung. Und nur weil ein Verlag bisher es sich nicht getraut hatte, hier einen schwarzen Hintergrund zu machen, wir könnten ja die Ersten sein. Und auch das ist in Briefen hinterlegt. Zum gleichen Zeitpunkt hat sie mit Ravensburger auch diverse Kinderbücher illustriert. Und da ist auch verschriftlicht, dass der Ravensburger sagt, nee, Frau Rasch, also schwarze Hintergründe bei Kinderbüchern, das ist zu gruselig. Bitte ändern Sie das und machen Sie das irgendwie bunter. Nun ja.
Und sie war doch auch verantwortlich für die Farbgebung der drei Fragezeichen. Ist das richtig?
Das ist richtig, denn Jochen Bartsch hat in den ersten zwei Bänden, wenn man sich das Cover anschaut, waren die einmal schwarz und einmal weiß, immer, weiß.
Genau. Ja.
Und sie, es war ihr Beitrag, dass sie quasi die bunten Farben aufs Cover bringt und dann tatsächlich hier Bob und Peter rot und blau vertauscht. Rot ist eine sehr dominante Farbe, rot hätte außen sein müssen, weiß, blau, rot, hat ihr nicht gefallen und folglich hat sie das geändert. Erst im Nachhinein, in diesem besagten Interview von 2004 von der RockyBeach.com, sagt sie aus heutiger Sicht, Retro-Perspektive, ist das etwas, was sie nicht machen würde, weil sie zu stark in das Buchkonzept eingreift. Gleichzeitig, wer die Originale kennt, weiß, dass bereits Cosmos, der Verlag, hat auch die Farben blau und grün vertauscht. Also von daher
Grün ist das, taucht ja gar nicht mehr auf. Ja, genau.
Von daher kann man ihr das, glaube ich, verzeihen.
Ich finde, wir können jetzt hier tatsächlich auch noch mal reinhören in das Interview, denn du hast dazu ja auch einen Ausschnitt mitgebracht, wo sie auch erzählt, wie sich diese Konzeption im Laufe der Jahre auch ein bisschen weiterentwickelt hat.
Da ist das Erste vom Inhalt her aus der Reihe rausgefallen, natürlich. Die Hitchcock-Büste passte dann zur Konzeption nicht mehr, farblich vor allem. Aber auch vom Motiv passte nicht mehr zur Konzeption. Und die Bildkonzeption ist auch auf den ersten Anhieb nicht so fest gewesen. Die hat sich doch ein bisschen entwickelt, im Gegensatz zur typografischen Konzeption. Der Stil der Bilder hat sich im Laufe der Jahre sowieso auch mit mir verändert. Aber die Typografie hat sich im Detail verändert, aber im Großen und Ganzen ist es immer geblieben. Also einer von den Zuschriften auf meiner Homepage im Gästebuch hat es mal sehr schön formuliert, dass er seinen großen Bruder immer beneidet hat um die Kassetten, denn für ihn haben die ausgesehen wie was Erwachsenes. Das fand ich bemerkenswert. Ja. Ich habe auch vielfach die Kinder mit meinen Zeichnungen als Erwachsene angesprochen. Irgendeiner wollte auch von mir mal wissen, welche Zielgruppe ich eigentlich meine, wenn ich arbeite. Und dann habe ich gedacht, mich selber. Mich muss es interessieren. Alles andere kommt später.
Ja, finde ich sehr schön. Also sie zuerst und dann kommen die Fans. Matthias, du kennst dich ja nun wirklich aus mit den Motiven und der Grafik. Wenn man das Werk von Eiger Rasch mal so ein bisschen kunstgeschichtlich einordnet, von wem oder was war sie denn da inspiriert? Also ich sehe da schon so ein bisschen Pop-Art, Postmoderne.
Ja,
also
doch, klar.
So Inspiration von verschiedenen Stellen. Du hast ja schon erzählt, da ist dann plötzlich
Lichtenstein,
ein Ausschnitt. Aus einer Zeitung, aus der Stuttgarter Fußgängerzone drin. Wie ist sie da rangegangen? Hatte sie so Inspiration?
Sie hatte diverse Künstler, die sie natürlich auch toll fand. Ganz klar, Andy Warhol gehörte dazu. Viele ihrer Cover, nehmen wir das Karpatenhund-Cover, bei den Hörspielen ist ja, das riecht ja förmlich nach Andy Warhol. Aber auch viele andere Kinderbücher abseits der Fragezeichen sind sehr, sehr Pop-Art-lastig. Dann gibt's noch Keith Haring, den sie auch sehr, sehr mochte. Keith Haring ist das Gesicht bei Rache des Tigers. Die Hälfte quasi auf dem Cover, das ist hier ganz klar Keith Haring. Und den fand sie auch toll. Wenn man sich noch anschaut, Franz Josef Tripp, auch ein Illustrator-Kollege, natürlich hier Räuber Hotzenplotz, sehr berühmt, sehr bekannt. Wenn man sich anschaut.
Feininger, Lionel Feininger, denke ich auch, könnte ich mir auch vorstellen.
Ja, ist jetzt nicht hinterlegt, könnte sein, aber bei Tripp sieht man zumindest, wenn man sich sein Signet anschaut und dann das Signet von Alger Rasch vergleicht. Und das Signet ist ja, auch wenn man viele Jahrzehnte ihren Namen nicht kannte, aber das Signet, diese kleinen ARs irgendwo versteckt im Cover, wenn man das vergleicht mit Tripp, da wird man schon feststellen, dass auch sie natürlich hier ihren Ansatz für das Monogramm auf Franz Josef Tripp basierte.
Ich blätter hier gerade so ein bisschen durch meine Platten und sehe den Phantomsee gerade. Phantomsee, was hat sie dazu inspiriert? Weißt du da was zu?
Auch das war ein LSD-Trip.
Mindestens. auf jeden Fall, Eigerasch war ein Späthippie, das kann man schon so sagen. Aber. Der Phantomsee könnte wenn es ein Trip war, dann ganz klar auf Korsika, denn tatsächlich ist der Phantomsee, das Blaue, das ist zwar natürlich ein See, Phantom Lake im Original, aber sie hat quasi beim Zeichnen hier Korsika im Sinn gehabt. Sie war mehrmals auf Korsika, für sie war Korsika so das schönste Fleckchen auf diesem Planeten und deshalb erzähle ich immer wieder bei so im Rahmenprogramm, bei den Führungen, dass eigentlich der Phantomsee hier auf Korsika basiert. Ich persönlich finde Phantomsee als Cover grandios. Gleichzeitig gehörte der Phantomsee zu den Covern, die sie später in den 2000er Jahren, als sie nicht mehr illustrierte und sie gefragt worden ist, welches Cover würde sie gern ändern? Sie hat ja so viele gemacht mit den ganzen Alternativcovern, waren es ja knapp 100, hat sie eine Phantomsee genannt. Obwohl dieses Bild ja so bekannt, berühmt, auch beliebt ist. Das fand sie dann nicht so gut. Nach Jahrzehnten.
Eine Sache, wo wir jetzt gerade nochmal bei den Covern sind, was mich total interessieren würde. Was ist mit dem Karpatenhund? Da gab es doch auch irgendwie so eine Farbveränderung.
Das ist eine ganz schwierige Situation. Warum? Oder der ganze Sachverhalt ist schwierig, denn es gibt ja 30 Jahre Hörspielkult, das Buch, wo das auch vorkommt, da ist ja Eigerasch wird gefragt und sie erzählt, dass dann quasi Harald Christen bei ihr zu Hause gewesen sei und er dann die Entwürfe anschaute. Ich glaube, Christian Rodenwald bezieht sich auch auf dieses Buch in seinem Sachbuch. Am Ende des Tages ist es so ein Beispiel, wo wahrscheinlich hier quasi ihr Erinnerungsvermögen, ihren Streich spielte. Warum? Denn es gibt Briefe und Faxe zwischen damals Harald Christen und Eigerasch, wo ganz klar hervorgeht, dass sie sich zum ersten Mal getroffen hatten persönlich bei der Buchmesse in Frankfurt. Aber das war vom Datum her schon zu spät. Und deshalb ist das nicht so ganz, ganz hinterlegt und irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit.
Ah, da kommt mein Onkel mit dem Schamanen. Sie werden es euch sagen.
Ihr müsst allein weitergehen. So haben wir es beschlossen.
Die Zeremonie darf auf keinen Fall gestört werden, denn wir haben viele, sehr viele Kranke.
Am besten bleibt ihr heute noch hier bei uns im Dorf. Morgen sehen wir weiter.
Wir können nicht bis morgen warten. Wir müssen meinen Vater suchen.
Können Sie uns nicht ein Auto leihen?
Ja, wir haben den Führerschein. Und auch Geld, wir können dafür bezahlen.
Und wir bringen den Wagen schnell zurück. Helfen Sie uns, bitte. Ach, bevor ich es vergesse, unsere Visitenkarte.
Eine Karte? Lies vor, Daniel.
Drei Detektive. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Mhm. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ihr seid echte Detektive? Mann, ist ja toll!
Es ist kein guter Plan, mit dem Auto wegzufahren.
Mag sein, aber ich sehe keine Gefahr darin. Die drei werden sich auf jeden Fall auf den Weg machen. Geben wir ihnen, was sie brauchen.
So, wir sind zurück im Hörspiel und hier tauchen natürlich Norbert Langer als der Häuptling auf und
Amos Turner, genau.
Ja, ich habe ihn wirklich nicht erkannt. Der Schamane.
Douglas Welbert, fantastisch. Ich auch nicht.
Super, oder?
Ich hab lange gerätselt, an wen der mich erinnert. Und dann ist es mir eingefallen, der klingt wie Anthony Quinn in Lawrence von Arabien. Als Auda. Tief, ja, okay. Brummig und wirklich cool. Ja. Das macht er sensationell. Und wirklich, man erkennt seine Stimme überhaupt nicht.
Ja, also für mich war das so der Udo Lindenberg, als ich dann normales Hörspiel gehört hatte. So, er fängt an wie Udo Lindenberg. Und dann am Ende, als er dann diese Traumdeutung wiederholt, so am
Udo
richtigen...
Lindenberg?
Ja, am richtigen Ort, aber ohne Segen. Und dann am Ende hört er sich wie Peter Maffay an. Also für mich ist so eine Mischung aus Udo Lindenberg und Peter Maffay.
Also zwei Musiker. Ja, genau. Na gut, warum nicht? Ein Schamane. Ja,
okay. Naja, der wird viel geraucht, ne? Das verbindet natürlich die Schamanen und die Musiker wahrscheinlich irgendwie. Komm, macht euch mal nicht verrückt hier. Aber es ist schön, weil dann kommt natürlich eine tolle Personengalerie da auf uns zu. Dann kommt ja auch die bildschöne junge Indianerin,
richtig,
die Bob bemerkt.
Mary Grayleaf, Mary. Anya Zima. Über die konnte ich gar nicht so viel finden. Die hat eine sehr schöne Stimme auch. Und die war mal, glaube ich, bei Unsere kleine Farm, da hat sie mitgesprochen. Dann natürlich der Gag mit den indianischen Namen, das habe ich vorhin schon erwähnt. Mhm. Ova Anatova Bakwe Tanawe, spricht sie auch wirklich toll. Auch wieder alles Ideen von Francis, im Buch tauchen diese Namen gar nicht auf. Und dem Big Mac, das hat natürlich Francis auch hinzugedichtet. Und das Irre ist, im Skript steht wirklich sogar noch, und das ist dann durchgestrichen worden, entweder haben wir das aufgenommen und dann hat man es im Schnitt eliminiert oder... Ich kann mich nicht mehr richtig dran erinnern. Wir haben dann wirklich auch schon bei den Aufnahmen gesagt, das geht gar nicht. Im Skript steht wirklich das Mädchen, das sich bei McDonald's an einem Big Mac verschluckte. Das hat man dann aber nach kurzer Diskussion so auch nicht aufgenommen oder eben wirklich rausgestrichen. Aber das wäre ja auch wirklich zu blöd, wenn das aufgetaucht wäre. Ich finde ja schon diese Big Mac-Bemerkung eigentlich ziemlich dämlich. Aber viele können sich bei der Folge genau an diese Big Mac-Erwähnung erinnern.
Ja, und es ist wirklich abgefahren, weil man eigentlich ja im Prinzip dann solche Marken auch gar nicht nennen würde.
Nein, und was soll das?
Das war wahrscheinlich so exotisch damals, Ende der 80er, 90er, dass man das...
Na, für Francis vielleicht, hat er gerade vorher irgendeinen ersten Big Mac gegessen und war so überwältigt. Keine Ahnung.
Dachte, das baue ich ein. Super. Ja. Auf jeden Fall, Mary und Daniel versorgen ja die drei Fragezeichen dann mit dem Auto. Dann kommt es wieder zu einer tollen Verfolgungsjagd ist es nicht.
Der Unfall.
Der Sicherungsbolzen.
Mit angesägtem Sicherungsbolzen.
Der Lenkung ist angesägt. Genau. Richtig. Und es wird geschlingert am Abgrund und Peter steuert den Wagen gegen die Felswand. Finde ich sehr schön.
Und Bob regt sich wahnsinnig auf. Peter. Da müssen wir eigentlich nochmal reinhören, oder?
Ja, das machen wir.
Wenn ich nicht im richtigen Moment gebremst hätte, wären wir hier runtergerasselt. Das wäre aber nicht so schön gewesen. Hier geht es mindestens 200 Meter senkrecht in die Tiefe.
Dann doch lieber eine Bruchlandung an der Felswand.
Euch scheint überhaupt nicht klar zu sein, wie gefährlich das war. Die Lenkung ist gebrochen, wir hätten tot sein können.
Ach was?
Ja, glaubst du, ich bin aus Schusseligkeit gegen den Felsen gefahren? Bestimmt nicht. Ich sehe mir mal die Lenkung an.
Na und? Kannst du was sehen?
Ja. Jemand hat den Sicherungsbolzen der Lenkung angesägt.
Was?
Ja, eindeutig und... Und dann ist der Bolzen gebrochen.
Also eindeutig der Versuch, uns verunglücken zu lassen.
Du sagst es.
Naja, und jetzt? Können wir die Lenkung reparieren, Peter?
Ja, dazu brauchen wir so einen Bolzen.
Am Pickup finden wir den bestimmt nicht. Aber vielleicht in den Trümmern der Cessna. Wenn wir durch das Tal gehen, das vor uns liegt, sind wir in einer Stunde da.
Ja, und dann schießt plötzlich jemand auf Justus, Peter und Bob und dann fliehen sie. Dann kommt auch ein wunderbarer Satz von Olli, ist gut für die Durchblutung, so ein Waldlauf. Das ist wirklich schön. Und Olli performt diesen Satz auch wunderbar und ganz wunderbar ist, wie er diesen Atmer dann performt. Richtig großartig. Und dann taucht Nan Caro auf, der erste Einsatz von Holger Malich. Wirklich schön schmierig, zieht die Sätze wunderbar in die Länge und dadurch bekommt seine Figur dann auch sowas Zwielichtiges. So ein bisschen hat man das Gefühl, dass er sich Martin Semmelrogge auch wieder, macht man ja immer gerne bei den bösen Wichtern, vorgestellt hat. Ja. Und der war bei den drei Fragezeichen dann ja noch später in Gefahr in Verzug, Rache des Tigers und Spuk im Hotel in unterschiedlichen kleinen Rollen, bevor er dann bei Fußballgangster zum ersten Mal Inspektor Kotter gesprochen hat.
Und wir müssen natürlich auch nochmal ausführlicher über Holger Malich reden, der euch ja begleitet bis heute. Das machen wir aber mal in einer anderen Folge, wenn wir ein bisschen mehr Platz haben.
Genau.
Ja. Denn wir wollen ja noch ein bisschen mehr über Eiger Rasch reden, wo wir hier schon Matthias bei uns haben. Ich gucke hier immer nochmal so ein bisschen durch diese Cover durch und dann fällt mir die sonderbare, sagenumwogene Folge 29 ins Auge, die Musikfolge. Und das ist doch aber nicht auf Eigers Mist gewachsen, dieses Cover, oder? Das Original.
Nein, in der Tat nicht. Es ist so, dass die ersten 30 Folgen sind wirklich 29 Eiger Rasch, Layout und Cover, aber nicht diese 29. Und das ist wirklich bitter, denn ich kann mich gut erinnern, 2014 bei der allerersten Eiger Rasch Ausstellung hier in der Städtischen Galerie Billigheim-Bissingen. Man ist ins Museum reingelaufen und es erwartete den Besucher und die Besucherin eine große Wand. 10 mal 3, 30 große Cover an der Wand, eine tolle Wirkung. Und nämlich die 29 gehört eigentlich gar nicht dazu. Nun ja, es ist so, dass Eiger Rasch 1980, 81 in den USA war, fast ein Jahr lang. Im Jahr 82 dann in Indien auch eine längere Zeit. Und in dieser Zeit hätten ja auch diese drei Folgen 28, 29, 30 erscheinen sollen. Zeitgleich war das nämlich so, die Hörspiele waren ja schon 1-2 Jahre auf dem Markt, sehr erfolgreich. Der Kosmos Verlag hat Eiger Rasch immer mehr zur Hausgrafikerin umgewandelt. Sie durfte ja Sherlock Holmes auch in dem gleichen Jahr 81 zeichnen. Die Hitchcocks Gruselkabinette hat sie auch illustriert. Und da hat Eiger Rasch mit dem Kosmos Verlag einen neuen Rahmenvertrag aufsetzen wollen. Das sorgte dafür, dass es zu Verzögerungen gekommen ist. Und die Folge Riff der Haie und Doppelgänger durften also nicht erscheinen, solange sich Kosmos und Eiger nicht geeinigt haben auf die Eckdaten des neuen Vertrags. Und daraufhin kam die 29 auf den Markt. Sie war auch zum Teil nicht da. Und ich habe hier ein wunderbares Zitat mitgebracht, das in einem Brief zu finden ist. Und ich lese es mal kurz vor. Das war so die Zeit, als ich in den USA war. Da haben sie einiges ja auch ohne mich machen müssen. Wie zum Beispiel diese traurige Folge 29 von dem Kollegen Miesen, wo die drei Jungs im typischen 70er-Jahres-Stil zu sehen sind und beweisen einfach, dass es richtig war, dass die drei Jungs nicht auf dem Titel erscheinen. Mit Miesen meint sie Christian Miesen, Leiter der Wort-Hörspielproduktion bei Miller International. Und wir sehen hier ganz klar, dass dieses Bild oder dieses Cover ohne die Erlaubnis von Eiger Rasch einfach so erschienen ist. Und Eiger Rasch, als sie dann zurückkam, war stinkesauer. Die Folge 29 kam ja raus, bevor die 28 rauskam. Und man hat versucht quasi diese Zeit zu überbrücken.
Also ich weiß noch ganz genau diese Gesichter, die man da sieht. Also links ist Jens, dann kommt Justus und rechts unten bin ich. Dass das eigentlich Vorlagen sind, nein, oder Bilder sind von einer Autogrammkarte. Da sitzen wir nämlich auf den Stufen in der Agnesstraße und dieses Foto muss irgendwann in den 80ern aufgenommen worden sein. Und ich habe da damals gar nicht so lange Haare gehabt. Das hat man da eigentlich, sieht man ja auch, das ist ja fast wie mit so einem braunen Filzstift sind die Haare da noch verlängert worden. Und man merkt auch, dass dieser Hintergrund, dieses dunkel, das ist ein Lila, dann kommt ein Hellblau und ein Rot, dass das natürlich definitiv nicht Eiger Rasch ist. Aber ich fand dieses Cover auch damals selten dämlich, muss ich dazu sagen. Aber dann ist ja dieses, da gab es ja nochmal ein Remake der Folge 29 und da sieht man dann eben nochmal die drei Fragezeichen. Einen weißen, detektiven roten und hinten den blauen und dann steht völlig bescheuert jemand, der aussieht nicht wie Alfred Hitchcock, sondern wie irgendein Butler im schwarzen Livree und ein Kontrabass im Hintergrund. Wer hat denn, das ist doch Eiger Rasch, aber wer ist denn auf die Idee gekommen, das so zu machen?
Also das ist super spannend. Ich würde noch gerne zwei Sätze sagen zum ersten Cover und dann können wir aufs zweite kommen. Beim ersten Cover war ja vor allem natürlich die Ursünde gemacht. Ja, man hat die Jungs aufs Cover gebracht. Ja. Das Foto an sich finde ich ja super und auch die Umsetzung an sich, wenn man das so grafisch sieht, nicht schlecht. Das ist ja wie die Jacksons 3. Ja, so große Mähne, das war ja
passend. Ganz besonders die Tropfenbrille von Bob.
Ja. Aber die Wellen, die im Hintergrund, lila, blau, rot und gelb.
Blau ist der Phantomsee.
Ja, ja.
Aber das Rot ist der Teufelsberg und lila ist lila ist irgendwas lila, was lila?
Bobs Unterhose.
Natürlich.
Mindestens. Nee. Und diese Wellen, das soll ja quasi Eiger Rasch implizieren. Wir haben die Wellen beim Phantomsee, wir haben die Wellen beim tanzenden Teufel, beim riskanten Ritt. Das war schon oft eine Technik, die sie benutzte. Mhm. Aber diese Wellen waren immer eine Mischung aus warmen und kalten Tönen, aber die gleiche Farbe. Also blau, blau, gelb, gelb, rot, rot. Und diese Technik hast du auch verwendet für viele andere Bilder, Kinderbuchillustrationen. Schuppen vom Krokodil, Ziegelsteine von einem Dach. Aber das, was diese Wellen im Hintergrund so ein bisschen Aigrasch-Stil implizieren sollen, das fand sie schlimm. Und folglich gab es einen offiziellen Beschwerdebrief. Und siehe da, Harald Kirsten hat ihr dann für dieses Cover, das sie ja so schlimm fand, traurig ja in diesem Zitat, es gab ein Entschädigungshonorar. Es gab offiziell ein Schmerzensgeld. Das heißt, sie...
Hätte ich aber auch ganz gerne bekommen. Für mein Foto.
Für deine Brille.
Auf jeden Fall. Wie ich erwähnt hatte, zu dem Zeitpunkt war sie ja total etabliert und sie hat gesagt, das beschädigt ja meinen Ruf. Ja, dieses Bild. Und das soll nie wieder vorkommen. Ist auch nie wieder vorkommen. 15 Jahre später wiederum, als dann die Originalmusik neu aufgelegt wurde, dann hat sie ja das
96.
Übernommen. 96, ja. Ganz genau. Und ich habe mit Andreas Druch, dem Nachfolger von Aigrasch, über das Bild schon gesprochen. Er findet es richtig toll. Warum? Weil es ein bisschen irgendwie so auch darstellt, naja, jetzt sind die drei da, die Popstars vom Mikro, ja, wie es auf der großen Bühne. Alfred Hitchcock im Hintergrund, ohne den es natürlich die Serie so nicht gäbe und spielt nur Bass, auch das Instrument gewählt. Also er findet das Bild nicht schlecht und es waren auch die allerersten.
Also es tut mir leid, das sagen zu müssen und ich kann das ja sagen, ich finde das Bild furchtbar. Ich finde es wirklich, also weil er sieht wirklich nicht aus wie Hitchcock. Und ich glaube, dass Aigrasch das auch nicht ernst gemeint hat, das Cover. Denn sie hätte es wirklich echt besser gekonnt, weil ich bin der Meinung,
es ist nicht Hitchcock. Späte Rache.
Ja, späte Rache ist das. Nein, ich bin der Meinung, hinten, das ist gar nicht Hitchcock, sondern das ist Morton, weil der sieht nicht aus wie Hitchcock.
Ja, aber auch das ist zu erklären. Dieses Cover ist entstanden in ihren allerersten Anfängen mit dem Computer. Was bedeutet, sie war noch gar nicht großartig hier, wie kaum ein Illustrator damals Mitte der 90er. Die allerersten haben ja diesen Umschwung vom Analogen ins Digitale. Das war ja die Phase, wo man erstmal mit Mac versucht hatte, dann irgendwie neu zu zeichnen. Das waren die allerersten Entwürfe. Wenn das vielleicht aus heutiger Sicht so kindisch ausschaut, liegt vielleicht daran, dass Photoshop noch gar nicht existierte wahrscheinlich und vielleicht noch andere Programme da waren. Aber es war so die Babyschuhe der Digitalisierung.
Ja, ich finde, das merkt man.
Okay, ihr kommt da nicht mehr zusammen. Ich merke das schon. Was man aber merkt, und das ist ein super Zitat, was mal so eine Kunstzeitschrift, glaube ich, gesagt hat über Aiga: Sie ist die erfolgreichste unbekannte Künstlerin Deutschlands, weil einfach diese Fragezeichen-Cover so omnipräsent sind. Und jetzt musst du mal ein bisschen erzählen, Matthias, noch, was machst du als Nachlassverwalter? Wie sieht da deine Arbeit aus?
Ganz genau, dieses Zitat basiert auf einem Artikel zum 80. Geburtstag vom Art, das Kunstmagazin. Und das ist zum Beispiel Teil der Arbeit. Also kommunizieren mit Kunstmagazinen, mit Zeitungen, mit diversen hier Kultur-Radiosendungen oder Podcasts und einfach über Aigrasch sprechen. Die Basis sind circa 303 Fragezeichen bezogene Originalzeichnungen und Entwürfe und danach noch ungefähr 2500 sonstige Skizzen, Zeichnungen, Reihenzeichnungen von anderen Kinderbüchern, von Plakaten, von Kalendern, von Firmenlogos, von Briefköpfen und so weiter. Sie war ja sehr, sehr umtriebig, nicht nur Kinderbuchillustratorin, auch Malerin. Und ich brauchte so knapp vier Jahre nach ihrem Tod, um das Ganze ein bisschen, den ganzen Nachlass zu sortieren, zu restrukturieren, zu betiteln, ein System einzubauen, auch zu digitalisieren und dann im letzten Schritt die Bilder auszustellen.
Und das ist jetzt das, was du auch machst, ne? Es gibt diese Ausstellung, die ja, ist Wanderausstellung der richtige Begriff dafür?
Auf gar keinen Fall. Da wehre ich mich, auch wenn das immer wieder mal zu lesen ist, denn jede Ausstellung fängt bei Null an. Natürlich haben wir einen ganz großen Pool an den gleichen Illustrationen, aber es geht ja schon darum, wie kann man kuratorisch das umsetzen? Welche Objekte werden gezeigt? Wie werden sie gezeigt? Werden sie gerahmt? Schwarze Passepartouts, keine Passepartouts, weiße Passepartouts? Abstände zueinander, die Titelfindung und auch dann abseits der drei Fragezeichen, wo eigentlich die allermeisten Fans ins Museum gehen, klarer Fall. Aber sie hat ja auch gemalt wie ihre Mutter. Sie hat andere wahnsinnig erfolgreiche Kinderbuchillustrationen geschaffen. Tolle, tolle Kinderbücher, die man heute nicht mehr kennt, weil sie in Vergessenheit geraten sind. Also bei Aigrasch handelt es sich nicht um Wanderausstellungen, die sind alle unterschiedlich. Auch jetzt zum Beispiel die kommende ab den 11. Oktober hier in der Stadtgalerie Neuwied in Rheinland-Pfalz. Aigrasch und die geheimen Einblicke mit einem wunderbaren Cover, nämlich die heimlichen Hehler auf dem Plakat, Design von Andreas Ruch. Die geht dann bis zum 25. Januar und es sind auch nicht nur ganz, ganz viele drei Fragezeichen-Originale zu sehen, sondern auch dann die Bilder abseits der Fragezeichen, aber auch freie Kunst und auch ein tolles Rahmenprogramm hier mit Christopher Tauber, mit Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer.
Das hört sich ja toll an. Super.
Ja, es könnte noch schöner sein, denn ich denke gerade so ein bisschen zurück. Ich hatte ja schon immer wieder bei Rahmenprogrammen hier die Sprecher oder auch die Autoren. Und mir fällt gerade auf, Andreas, so Heike Dine Körting war schon zweimal dabei, Oliver Rohrbeck war zweimal dabei, Jens Wawrczyk war zweimal dabei. Es gibt noch eine Person aus dem Fragezeichen-Universum, die bisher irgendwie es noch nicht ganz geschafft hat, bei den Ausstellungen aufzutreten. Hast du eine Idee, wer das sein könnte?
Ja, Gerlach Fiedler.
Mindestens. Bring den ruhig mit.
Ja, natürlich.
Ich glaube, die Botschaft kam an.
Sehr gut. Aber grafisch und kunsthistorisch hat Aigrasch richtig einen kleinen Schatz hinterlassen. Und man kann auch aus heutiger Sicht auch sich glücklich schätzen, denn sie hat dafür gesorgt, dass die Bilder, wenn sie dann irgendwo im Verlag pliziert sind, als Kassette, als Platte, als Buch, immer wieder zurückkamen. Da gibt es ganz viele Mahnbriefe an die Verlage, dass sie doch gerne bitte ihre Originale zurück hätte. Und das ist relativ untypisch, weil viele Illustratoren, sobald, sind ja keine Künstler per se. Das heißt, viele Originalillustrationen, die wurden weggeworfen, entweder vom Illustrator selbst oder vom Verlag. Okay. Und danach, kein Mensch konnte ahnen, dass 50 Jahre später irgendeine Serie immer noch existiert, geschweige denn Fans irgendwie Bobcast-Zirne oder irgendwie die Waldbühne quasi hier befüllen. Ja, und es hat sie zwar auch nicht ahnen können, aber irgendwie, sie hatte so eine Art Sammelgehen und es sind ganz viele andere Bereiche, die, wo sie sich einfach nicht trennen konnte. Und umso schöner, dass wir dann so viele Bilder und so viele Originale noch haben.
Ja, und sie hätte sich wahrscheinlich tierisch gefreut über das, was du, glaube ich, auch mal als den absoluten Ritterschlag bezeichnet hast. Du weißt, worauf ich hinaus will.
Naja, ich glaube schon. Auch zum 80. Geburtstag gab es im letzten Monat, als das Porto in Deutschland 80 Cent noch betrug, im Monat drauf, im Januar waren es dann schon 85 Cent, erschien eine Briefmarke.
Genau, wie ärgerlich. Wirklich nochmal 5 Cent mehr und man konnte damit eigentlich gar nichts anfangen. Wirklich, ich habe mich auch total gefreut. Ich fand es super.
Eine Briefmarke erschien.
Ja, genau.
Eine Briefmarke, genau. Jennifer Dengler ist dann die Designerin der Deutschen Post. Auch die hat dann quasi auf die Briefmarke das Gespensterschloss und also als erste Buchfolge und den Superpapagei auf die Briefmarke gesetzt. Und das ist natürlich hier ein Ritterschlag für jeden Illustrator, für jeden Künstler. Denn wer kann schon von sich behaupten, ich habe eine eigene Briefmarke?
Jetzt weiß ich, was die Botschaft bei meinem Meditationslauf bedeutete. Am richtigen Ort, doch ohne Segen. Der Körper meines Onkels liegt im geheiligten Tal, aber sein Geist hat die Segnung beim Übergang von diesem Leben ins nächste nicht empfangen.
Dein Onkel wurde erschossen. Denn Carol und seine Männer haben es wahrscheinlich getan.
Dann glaubt ihr, mein Onkel hat das hier entdeckt? Den Giftmüll?
Könnte schon sein.
Ja.
Großvater hat bei der Zeremonie erfahren, dass ein fremder Dämon uns krank macht. Aha. Er sagte, der Dämon sei von Habgier besessen. Und nur wenn man ihm gibt, was er will, kann man ihn vernichten.
Dieser Dämon muss ein Kero sein.
Ja, aber was bedeutet dem Dämon geben, was er will? Ja.
Das müssen wir herausfinden.
Ja, das ist die große Frage. Was hat es in dieser Folge mit dem Satz auf sich, dem Dämon geben, was er will? Ja. Und die Antwort auf diese Frage wird im Buch klar. Da wird Justus nämlich bewusst, dass sie nur aus der Sache rauskommen können, wenn sie sich alle ergeben und sie sich von Nancarrow gefangen nehmen lassen. Also sie geben ihm, was Nancarrow will, sprich sie ergeben sich. Und danach zeigt Justus dann dem Headman die Gürtelschnalle und erzählt ihm, dass Nancarrow die Indianer die ganze Zeit hintergangen hat. Im Hörspiel übergeben sie zwar die Gürtelschnalle, aber nicht an den Dämon, der ja Nancarrow ist, sondern an den Headman, ja, der von genau, all dem keine Ahnung hat. Der steckt ja auch gar nicht mit dem Nancarrow unter einer Decke. Trotzdem können sie den Headman, Norbert Langer, überzeugen, dass alles gut wird. Nur leider funktioniert der Spruch der Prophezeiung da nicht so. Ist egal. Aber zum Schluss, das finde ich ja noch ganz schön, kommt Ike Ladysmith, das ist ja eigentlich auch ein Bösewicht, der sagt aber die ganze Zeit in dem Hörspiel kein einziges Wort. Der kommt dann wahrscheinlich noch an den Marterpfahl, weil es heißt ja dann, er fällt unter unsere indianische Gerichtsbarkeit und alle lachen auch noch herzlich. Die Frage ist bloß, was bedeutet das? Was passiert da mit dem? Ich habe mir überlegt, wahrscheinlich muss der jetzt zur Strafe 25 Big Mac essen.
Aber interessanterweise im Buch steht ja ganz am Ende, dass das Reservat nämlich mit der US-Regierung ein Abkommen hat, dass quasi so Verbrechen, die im Dorf passieren, auch tatsächlich nicht an die Justiz, an den Sheriff und wer auch immer nach außen, sondern er bleibt drinnen. Und es ist tatsächlich so vertraglich zwischen dem Reservat und der Regierung verschriftlicht. Weil ich dachte auch als Hörer, das ist irgendwie ganz komisch, ja, so eigene Gesetze hier. Ich meine, die Indianer, sie leben in den USA, am Ende des Tages gilt dann Rechtsstaat. Aber im Buch kommt es vor und wird erklärt, dass dann die US-Regierung quasi dann ein Abkommen hat mit dem Reservat.
Ja, ja, das ist ja dann auch okay. So. Ja.
Sehr gut. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, dass Bobs Vater dann auch gefunden wird im Wohnmobil von Nan Carrow und wie überhaupt diese Cessna zum Absturz gebracht wurde, nämlich mit einer Fernsteuerung. Wie gemein. Und man erfährt auch ein bisschen den Hintergrund von Nan Carrow, der über eine halbe Million Dollar mit dieser Mülldeponie mit den gefährlichen Wahnsinn. Fässern verdient.
Ja.
Fall gelöst, wunderbar gemacht. Headman schämt sich für uns alle. Das müssen wir nicht. Ich finde, wir haben zumindest versucht, diese Folge auch immer zu besprechen mit dir, Matthias. Und es war toll, dass du da warst. Aber bevor wir dich ziehen lassen, und ich fürchte, wir müssen dich auch nochmal einladen, ja. Denn es gibt ja so viele Infos zu Eiger Rasch. Wir haben ja hier wirklich nur die Oberfläche gekratzt. Mich würde mal interessieren, hast du ein Lieblingsmotiv von Eiger? Kannst du das überhaupt sagen? Mit dem Einblick, den du hast in alle.
Also in Bezug auf die drei Fragezeichen oder auch in Bezug auf alle Illustrationen von Kinderbüchern?
Die Fragezeichen natürlich.
Das ist auch schon schwer genug. Natürlich habe ich vorhin den Phantomsee erwähnt. Der ist richtig toll, der ist sehr gelungen. Aber klar, der Karpatenhund vom Hörspiel, so einfach wie dieses Bild ist, so einfach, so genial ist es auch. Das ist sicherlich auch ganz weit oben klarer Fall.
Das mag ich auch total gerne.
Es ist super schwer irgendwie zu sagen. Es ist auch manchmal nach Lust und Laune. Ich könnte auf jeden Fall auch aufzählen, welche nicht so gelungen sind, aber das muss ja... Nee. Ganz schlimm.
Naja, und man Folge 29. Genau, mir geht es auch so, dass man plötzlich... Ich habe mir jetzt so einen Kalender nämlich gekauft, so einen Jahreskalender mit Eiger Rasch-Motiven. Und dann passiert mir das manchmal, dass ich echt so im Büro, der hängt bei mir im Büro, so vorbeigehe und so stehen bleibe und nochmal was entdecke und so. Ach, guck mal, ich guck mir mal die schwarze Katze genauer jetzt an. Die hat ja einen richtigen Gesichtsausdruck.
Die sind
so
eigentlich also, alle toll. Ja. Die sind eigentlich alle einzig. Und du merkst einfach, dass ohne die Motive von Eiger Rasch wären die drei Fragezeichen auch nicht so ein Erfolg. Das darf man ja nicht vergessen.
Genau, und das haben wir hier auch bewiesen mit dir und deiner Hilfe, Matthias. Vielen Dank, dass du da warst. Es war wirklich toll, diese ganzen Einblicke, die wir bekommen haben. Und damit machen wir den Sack für heute zu. Nochmal vielen Dank, Matthias. Und wir melden uns noch einmal vor der Sommerpause mit ein paar kleinen Schmankerln. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Also, macht's gut. Ciao.
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 Tschüss. Das ist der Podcast mit Cashin und Julius Frisch. Das ist der Podcast mit Cashin.